Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Und das hier, das ist Attila Hildmann, auch wenn er von sich gestern auf YouTube in der dritten Person redet.
Lass uns doch mal über die Hetz- und Rufmordkampagne der deutschen Lügenpresse gegenüber Attila Hildmann in den letzten Wochen sprechen. Ich sitze jetzt also hier am 19. Juli 2020 in meinem Haus und bin ja, wenn ich die Presseartikel anschaue, das Böse in Reinform.
Der Tagesspiegel bezeichnet den ehemals als Vegan-Koch bekannt gewordenen Attila Hildmann in seiner Ausgabe von heute jedenfalls als rechten Hetzer. Und es fällt ja wirklich schwer, die ständigen verbalen Ausfälle Hildmanns, unter anderem Zitat, Hitler war ein Segen im Vergleich zur Kommunistin Merkel, unkommentiert stehen zu lassen. Zudem sind etliche Strafanzeigen gegen Hildmann anhängig, unter anderem vom ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck, wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Anstiftung zu einer Straftat. Hildmann hatte in seiner Telegram-Gruppe geschrieben, für Beck würde ich als zukünftiger Reichskanzler wieder die Todesstrafe durch Eiertreten auf öffentlichem Platz einführen. Ein Pressesprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums wird vom Tagesspiegel zitiert, die Leute verstehen nicht, warum Herr Hildmann weiter offen Menschen bedrohen darf. Und ich habe vor dieser Sendung den Medienjuristen Wolfgang Schulz gefragt, ob er denn versteht, warum das so ist.
Also die Problematik ist natürlich die, dass man klar differenzieren muss zwischen den Sachen, die strafbar sind und solchen Sachen, die einfach üble Hetze sind, aber eben nicht rechtswidrig. Und diese Grenze ist manchmal nicht einfach zu ziehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Staatsanwälte in solchen Fällen sich damit leicht tun, denn zu sagen, das ist nicht strafbar, da können wir jetzt nichts tun, sondern dann fällt das offenbar einfach in diesen Bereich, der sehr, sehr unschön, aber eben nicht strafbar ist.
Nun kann man ja auch argumentieren, Attila Hildmann nehme eh niemand wirklich ernst. Gleichwohl hat allein sein Telegram-Kanal 66.000 Abonnenten. Das heißt, es gibt ja doch eine sehr wenig kontrollierbare Teilöffentlichkeit. Wie geht man damit am besten um?
Also das Risiko, was da besteht, ist ja mindestens ein zweigeteiltes. Das eine ist, dass sich tatsächlich einzelne Communities bilden, in denen sich dann eine Radikalisierung vollzieht, die dann vielleicht auch dazu führen kann, dass verbale Ausfälle in Gewalt umschlagen. Und das zweite Risiko, das man sieht, ist, dass allgemein eine Verrohung der Sprache eintreten kann, wenn man allgemein sieht, auch das kann man ja so machen. Diese Dinge sind sicher beide ernst zu nehmen. Und man kann eigentlich nur antworten, dass da eine starke Zivilgesellschaft gegen auftreten muss. Also man muss sich empören. Das Empören ist ja etwas, was heißt, da wird gegen Regeln verstoßen. Und das kann sich eine Gesellschaft so nicht bieten lassen. Aber die Grenze zwischen diesem, wo man sich empören kann und muss aus meiner Sicht auch, und dem, was strafbar ist, die ist in einer freien Gesellschaft eine wichtige. Und die sollten wir wegen solcher Figuren nicht aufs Spiel setzen.
Nun haben sich eine Menge Leute auch empört. Es sind 1300 Anzeigen eingegangen, die sich nur mit Hildmann beschäftigen. Aber die Selbstregulierungskräfte haben ja bislang nicht funktioniert. Muss da der Staat nicht ein bisschen mehr eingreifen?
Also da bin ich ausgesprochen skeptisch, was das angeht. Es würde dazu führen, dass wir uns von solchen Menschen dazu treiben lassen, die Gesellschaft weniger frei zu gestalten. Das heißt also, die Grenzen des rechtlich Sagbaren so zu verschieben, dass Dinge, die jetzt erlaubt sind, dann verboten wären. Das kann man in Grenzen machen, aber man muss den Preis sehen. Der Preis ist eben der, dass dann eine solche Verschiebung stattfindet. Und die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und gerade in solchen Fällen, wo sie schwer auszuhalten ist, und gerade wenn es ins Rechtsradikale geht, ist das in Deutschland ganz, ganz schwer auszuhalten, muss sich aus meiner Sicht zeigen, dass man nicht damit antwortet, dass man die Gesetze verschärft, das mag hier und da auch sinnvoll sein, sondern dass die Zivilgesellschaft aufstehen muss und sagen, das ist nicht das, was wir denken, das ist nicht das, was wir für richtig halten. Das wird nicht bedeuten, dass das dann nicht mehr passiert. Aber man muss ja leider vermuten, dass es so etwas schon immer gegeben hat, nur jetzt sichtbarer und lauter wird.
Gleichwohl, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn ein einzelner, halbwegs prominenter Mensch sich da so äußern kann, ohne dass er sanktioniert wird? Also wie erklärt man das zum Beispiel seinen Kindern?
Also den Kindern ist das schwer zu erklären, aber man kann es ihnen, glaube ich, nur so erklären, wie es ist. Nämlich, dass man sagt, das sind Menschen, deren Vorstellungen man nicht nur nicht teilt, sondern die man unmoralisch und falsch findet. Dass man so mit anderen Menschen auch verbal nicht umgehen darf, aber dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man relativ frei auch Unsinn erzählen darf und auch Verletzendes tun kann, solange man nicht konkret Rechte verletzt. Das ist, wie gesagt, schwer auszuhalten, aber das ist aus meiner Sicht ein bisschen die Schattenseite dessen, dass man eben in einer Gesellschaft lebt, in einem Staat lebt, in dem die Meinungsfreiheit hochgehalten wird. Wenn wir uns jetzt dazu verleiten lassen, zu sagen, wir lösen das Problem durch Kommunikationskontrolle, wir versuchen das unsichtbar zu machen, dann kann das vielleicht in Grenzen gelingen, aber es hat eben den Preis einer stärkeren Beschränkung von Meinungsfreiheit, möglicherweise auch in anderen Fällen, in denen wir die Kritik eigentlich brauchen als Gesellschaft.
Einschätzungen von Wolfgang Schulz waren das. Er ist Medienjurist und Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut.